Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die britische Premierministerin May will das mit der EU vereinbarte Brexit-Abkommen nachverhandeln. Zum Auftakt einer Parlamentsdebatte in London über das weitere Vorgehen warb May bei den Abgeordneten für ein entsprechendes Mandat. Die EU lehnte es bislang allerdings ab, den Vertrag wieder aufzumachen. Oppositionsführer Corbyn bezeichnete es als vordringlichste Aufgabe, einen ungeregelten Brexit zu verhindern.
Der Machtkampf in Westminster ergeht in die nächste Runde zwischen der Premierministerin und dem Parlament. Das Unterhaus stimmt über Änderungsanträge für Mays Brexit-Deal ab. Theresa May eröffnet die Debatte und fordert das Unterhaus heraus, Farbe zu bekennen. Ich möchte zurück nach Brüssel mit dem möglichst klarsten Mandat, um einen Deal zu schließen, den dieses Unterhaus auch unterstützt. Es muss ein klares Signal gesendet werden, nicht was das Parlament nicht will, sondern was es will. Einer der Vorschläge, Nachverhandlungen mit Brüssel, um den Backstop, den Notfallplan für die irische Grenze, loszuwerden. Die Premierministerin macht heute klar, dass sie bereit wäre, dafür das Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren und nach einer alternativen Lösung zu suchen. Was die Premierministerin jetzt versucht, sind doch Fantasievorstellungen, die längst von der EU abgelehnt wurden. Ein anderer Vorschlag von der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper fordert die Aufschiebung des Austritts, sollte sich bis Ende Februar keine mehrheitsfähige Lösung finden. Oppositionsführer Corbyn unterstützt den Antrag. Wenn das Haus heute zustimmt, einen unmittelbaren Ausstieg ohne Deal auszuschließen, dann bin ich auch bereit, mit der Premierministerin Gespräche zu führen. Das hatte Corbyn bis dato ausgeschlossen. Insgesamt wird heute Abend über 7 Anträge abgestimmt.
Zur Parlamentsabstimmung in London, jetzt direkt vor Ort Annette Dittert.
Ja, in diesen Minuten beginnt die Abstimmung der entscheidenden Anträge hier im Parlament. Aber es ist nicht zu erwarten, dass es hier heute Abend zu irgendeinem Durchbruch kommt. Sollte der Antrag gewinnen, auf den Theresa May hofft, hat sie angekündigt, noch einmal nach Brüssel zu ziehen, um den entscheidenden Stolperstein, die Auffanglösung der Irischen an der irischen Grenze, noch einmal neu zu verhandeln. Aber Brüssel hat bereits ganz klar signalisiert, dass man diesen Deal nicht noch einmal neu verhandeln, nicht noch einmal aufmachen will. Sollte der zweite entscheidende Antrag durchkommen, der auf eine Verlängerung der Austrittsfrist setzt, wird das Gezerre in London wohl einfach nur verlängert. Der ungeregelte Brexit, der sogenannte No Deal, der automatisch eintritt, wenn man sich bis Ende März auf nichts einigen kann, rückt damit näher. London dreht sich einfach weiter im Kreis, während die Zeit läuft. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit auf eine Neufassung des Paragraphen 219a geeinigt, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Auslöser des Streits war die Verurteilung einer Ärztin, die auf ihrer Internetseite darüber informiert, dass sie Abbrüche vornimmt. Ein solcher Hinweis soll künftig erlaubt sein. Nähere Informationen soll es aber nur bei staatlich kontrollierten Stellen geben.
Was ist Werbung, was reine Information? Besonders, wenn es um Schwangerschaftsabbruch geht. Im Netz weist die Gießener Ärztin Christina Hähnel darauf hin, dass sie solche Eingriffe vornimmt. Und schon das gilt bislang als verbotene Werbung. Ändern soll das nun ein Gesetzentwurf rund um den umstrittenen Paragraphen 219a. Zentral für die Union, das grundsätzliche Werbeverbot bleibt.
Worum es geht, ist, dass wir nicht wollen, dass geworben wird, auf Großflächen in Anzeigen, in Flyern dafür, dass es eine Abtreibung gibt.
Möglich soll zukünftig aber sein, dass Ärzte und Krankenhäuser darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Im Netz soll es eine offizielle Liste mit Einrichtungen geben, die Abbrüche durchführen. Und Krankenkassen sollen Frauen bis zum Alter von 22 Jahren verschreibungspflichtige Verhütungsmittel bezahlen.
Die Union wollte gar keine Veränderung am 219a. Wir wollten eine Abschaffung. Dann muss man eine Lösung finden, die dazwischen liegt.
Diese Lösung sieht die Opposition, etwa die FDP, kritisch. Liberale sowie Grüne und Linke fordern weiterhin, der Paragraph muss weg. Das wünschen sich auch betroffene Ärztinnen wie Christina Hähnel, weil sie immer noch nicht auf ihrer Internetseite über Details des Eingriffs informieren darf.
Es ist auch so, dass meine Homepage weiter strafbar bleibt, weil ich quasi die Aufklärung, die ich den Frauen zukommen lassen möchte, im Netz zur Verfügung stelle. Und das wird in Zukunft nicht erlaubt sein.
Noch muss der Gesetzesentwurf ins Kabinett und anschließend in die parlamentarische Abstimmung.
Bei der Bundeswehr besteht nach Einschätzung des Wehrbeauftragten Bartels das System der Mangelbewirtschaftung in allen Bereichen fort. In seinem heute vorgelegten Jahresbericht bemängelte Bartels fehlende Fortschritte bei der angekündigten Modernisierung. Es gebe weiterhin zu wenig Personal und einsatzbereites Gerät und im Gegenzug zu viel Bürokratie bei der Beschaffung.
Der Tornado, seit Jahrzehnten im Einsatz bei der Bundeswehr. Nicht weniger als 12 Dienststellen sind für den Kampfjet zuständig. Nur eines von vielen Beispielen für das Bürokratiemonster Bundeswehr, von dem der Wehrbeauftragte in seinem Jahresbericht spricht.
Es gibt zu viele bürokratische Strukturen, die im Wege stehen, dass man schnell besser wird. Und Tempo ist wirklich eine Kategorie für die Soldaten. Sie haben heute schon die Aufgaben, für die sie morgen erst ausgerüstet sein werden. Also sie brauchen so schnell wie möglich ihre komplette Ausrüstung.
Beispiel Großgerät bei Flugzeugen, Schiffen, Panzern ist teilweise deutlich weniger als die Hälfte des Gesamtbestandes einsatzbereit. Aber auch bei der persönlichen Ausrüstung von Soldatinnen und Soldaten gibt es Mängel. Die Beschaffung müsse einfacher werden, fordert auch der Bundeswehrverband.
Dass Kommandeure die Mittel zur Verfügung bekommen, die sie auch brauchen, um Aufträge zu erfüllen und nicht hunderte von Formularen ausfüllen müssen für 20 Knicklichter, für einen Orientierungsmarsch, für 28 Kugelschreiber, sondern dass sie vorwärts gehen können, ihre Aufträge erfüllen können.
Mindestens 21.000 Stellen seien bei der Bundeswehr momentan unbesetzt, bemängelt der Wehrbeauftragte. Das Verteidigungsministerium hält dagegen, es gebe 35.000 Männer und Frauen in Ausbildung. Der Wehrbericht sei Ansporn, aber...
Die Truppe wächst, es geht in die richtige Richtung, bergauf, das kostet Kraft. Langen Atem muss man jetzt haben und dynamisch weitergehen.
Der Wehrbeauftragte ist da deutlich vorsichtiger. Noch würde die Truppe die Fortschritte nicht wirklich spüren.
Der Bundesgerichtshof hat die Bedingungen für Lebendorganspenden eng ausgelegt. In Deutschland spenden jedes Jahr mehrere hundert Menschen eine ihrer Nieren für einen nahen Angehörigen. Zwei solcher Spender hatten geklagt, weil sie sich von den Ärzten nicht richtig über die Risiken aufgeklärt sahen. Der BGH gab ihnen recht. Die Ärzte dürften nicht voraussetzen, dass Angehörige in jedem Fall spenden wollten.
Kurz nach dem Urteil fällt die Anspannung ab bei Kläger Ralf Zietz und bei seiner Frau, der er 2010 eine Niere gespendet hat. Ein jahrelanger Gang durch die Instanzen liegt hinter ihnen. Während es seiner Frau nach der Spende zunächst besser ging, fühlte er sich seit der Operation chronisch erschöpft.
Man schläft 8-9 Stunden und steht morgens auf und ist nach 2-3 Stunden wieder kaputt. Also wenn ich bis mittags arbeite, dann habe ich das Gefühl, dass es abends um 11 Uhr.
Ralf Zietz und eine weitere Klägerin forderten Schadensersatz und Schmerzensgeld. Denn sie wurden vor der Operation nicht richtig über die Risiken aufgeklärt. Das verlangt aber das Transplantationsgesetz. Die Klinik wandte ein, auch bei richtiger Aufklärung hätten die Kläger der Spende zugestimmt. Es gehe ja um nahe Angehörige. Doch der BGH stellte klar, inhaltliche Mängel bei der Aufklärung führen zu einer Haftung der Klinik. Sonst würden die strengen Aufklärungspflichten ja ins Leere laufen.
Dies erschütterte das notwendige Vertrauen potenzieller Lebendorganspender in die Transplantationsmedizin. Denn die Einhaltung der Vorgaben des Transplantationsgesetzes ist unabdingbare Voraussetzung, wenn die Bereitschaft der Menschen zur Organspende langfristig gefördert werden soll.
Die Aufklärung diene dem Schutz des Organspenders und solle ihm eine freie Entscheidung ermöglichen.
Eine falsche Aufklärung ist keine Lappalie, sondern hat finanzielle Konsequenzen für die Kliniken, so die Botschaft des Urteils. Es wird wohl dazu beitragen, dass eine korrekte Aufklärung künftig besonders ernst genommen wird.
Der Streik im Audi-Motorenwerk Dürr in Ungarn hat zunehmend Auswirkungen auf die Produktion in Deutschland. Das Stammwerk in Ingolstadt kündigte inzwischen eine Verlängerung der Zwangspause für seine Mitarbeiter an. Dort gehen seit gestern keine Autos mehr vom Band, weil die Motoren aus Ungarn nicht nachgeliefert werden können. Die Mitarbeiter in Dürr streiken seit vergangenem Donnerstag für mehr Geld.
Hier werden normalerweise hunderte Autos am Tag produziert. Doch seit Montag ist das Audi-Werk in Ingolstadt stillgelegt. Mehr als 10.000 Beschäftigte im Zwangsurlaub. Grund sind sie. Die 12.000 Audi-Mitarbeiter im ungarischen Győr bauen die Motoren. Nun sind sie für eine Woche in Streik getreten. Ihre Forderung 18% mehr Geld. Die Chancen, dass sie zumindest Teile ihrer Forderungen durchsetzen können, stehen nicht schlecht, glauben Experten.
In Ungarn haben die Arbeiter ein ganz neues Selbstbewusstsein errungen, weil sie wissen, wir werden gebraucht. In Ungarn gibt es Vollbeschäftigung, man braucht uns hier also. Und dann wird natürlich gerne schon mal gestreikt, um seine Forderungen durchzuführen.
Dazu kommt, um Lagerkosten zu sparen, produzieren Hersteller wie Audi Motoren und Fahrzeuge nicht auf Vorrat. Das heißt, bauen die Ungarn keine Motoren, können die Ingolstädter keine Autos bauen. Die Arbeitnehmer sehen sich hier also in der stärkeren Position. Es war nicht unser Ziel, für Verluste bei Audi zu sorgen. Aber ich denke, auch der Arbeitgeber hat Schuld, dass die Streiks mittlerweile 6 Tage andauern. Und es liegt in der Verantwortung von Audi, wie lange sie noch andauern werden. Bis Donnerstag wollen sie noch mindestens streiken. Und so lange werden auch in Ingolstadt die Bänder stillstehen. Audi selbst wollte sich zu den Verhandlungen nicht äußern.
In Venezuela verschärft sich der Machtkampf zwischen Staatschef Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Guaido. Auch die USA schalten sich zunehmend ein. Washington fordert den Rücktritt Maduros und hat Sanktionen gegen den staatlichen Ölsektor Venezuelas verhängt. Im Gegenzug beantragte der Generalstaatsanwalt des Landes eine Ausreisesperre gegen Guaido und die Sperrung von dessen Konten.
Die Milliardenzahlungen für Öl werden eingefroren. Der Druck der USA auf die Maduro-Regierung könnte kaum größer sein. Denn die desolate Wirtschaft in Venezuela hängt wesentlich von diesen Geldern ab. Was will die US-Regierung? Sie will uns unser Eigentum stehlen. Unsere Bodenschätze. Unser Geld. Und danach wollen sie uns das Land nehmen. Für die USA ist Juan Guaido der legitime Übergangspräsident, der jetzt alle Rückendeckung brauche. Im ARD-Interview betont der 35-Jährige die große Bedeutung internationaler Unterstützung. Die Amtszeit von Maduro ist vorbei, er besetzt das Amt widerrechtlich und regiert als Diktator. Druck und Sanktionen wirken. Wir stehen näher an der Freiheit Venezuelas als jemals zuvor. Guaido argumentiert, da die Wahlen 2018 verfassungswidrig stattfanden, gäbe es keinen Präsidenten mehr. In dem Fall müsse er der Parlamentschef übernehmen. Maduro lässt Guaidos Konten heute einfrieren. Er darf das Land nicht verlassen. Gestern drohen die USA, in Venezuela dürfe es keine Gewalt gegen Amerikaner, die Opposition oder Guaido geben, sonst sei die Reaktion erheblich. Der Präsident hat es sehr klar gemacht. Alle Maßnahmen sind möglich. Auf die Frage, ob er einer militärischen Intervention zustimme, weicht Guaido aus. Maduro macht die USA dafür verantwortlich, sollte es zu einem Blutbad kommen.
Das oberste Gericht in Pakistan hat den Freispruch für die Christin Asia Bibi bestätigt. Damit kann die mehrfache Mutter nun das Land verlassen. Bibi war 2010 wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Als das Urteil vergangenen Herbst aufgehoben wurde, kam es zu massiven Protesten von Islamisten. Die eingelegte Berufung erklärten die Richter heute für unzulässig. Bibis Anwalt sprach von einem Sieg für die Verfassung und den Rechtsstaat.
Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat die Polizei in Sao Paulo 5 Männer festgenommen, darunter auch 2 Ingenieure des Unternehmens TÜV Süd. Die Firma hatte den Staudamm im September 2018 geprüft und als sicher eingestuft. Der Damm an der Mine nahe der Ortschaft Brumadinho war am vergangenen Freitag gebrochen. 65 Menschen starben, 279 werden noch immer vermisst.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 30. Januar.
Ein Tief, das von Frankreich in Richtung Nordsee zieht, bringt im Westen Deutschlands Schnee. Im Südwesten wird es windig bis stürmisch. Heute Nacht im Nordosten Nebel und Hochnebelfelder. Ungefähr vom Saarland bis zur Eifel beginnt es zu schneien. Morgen fällt vom Westen bis in die Mitte Schnee, Schneeregen oder Regen. Vorsicht Glätte. In der Nacht kühlt die Luft auf 0 bis minus 14 Grad ab. Morgen minus 2 Grad im Fichtelgebirge, plus 4 im Südwesten. Am Donnerstag in der Westhälfte etwas Schnee und Regen, zum Teil aber freundlich. Am Freitag schneit oder regnet es in manchen Gebieten, der Regen kann gefrieren. Am Samstag viele Wolken, es kann regnen oder schneien.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Tag des Parlaments, wie Westminster Mays Brexit-Pläne stoppen will und Gendersternchen, Streit um Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Sprache. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.